Drei Freunde, ein altes Wohnmobil und die Vision, aktiv zu einer nachhaltigen und erfolgreichen Klimapolitik beizutragen. Klingt nach den perfekten Puzzlestücken für einen Blockbuster à la Hollywood oder eine Erfolgsgeschichte aus dem Silicon Valley. So weit müssen wir jedoch gar nicht gehen, denn die Geschichte von Woltfang beginnt mitten in Aachen bei Afshin, David und Roman. Besagte drei Freunde, die vor 5 Jahren ihre Ideen und Leidenschaften in ihrem eigenen Unternehmen realisiert haben. Ihr Weg seitdem geht steil bergauf und ein Ende der Erfolgskurve ist noch lange nicht in Sicht. Was es für eine solche Entwicklung braucht, wie sich eine Freundschaft dadurch verändert und welchen Blick die drei in die Zukunft werfen, darüber sprechen wir in dieser Folge mit Roman Alberti, dem CSO und Gründer von Woltfang.
Wenn heute schon Morgen wäre.
Wenn heute schon Morgen wäre, Unternehmenswert Vertrauen mit unserem Gast Roman Alberti. Hallo Roman, schön dich hier zu begrüßen.
Und ebenso hallo Anna.
Vielen Dank für die Einladung.
Hi, schön euch zu sehen und zu hören. Ja, eine sehr spannende Folge. Ich glaube, so viel dürfen wir an der Stelle schon verraten. Und bevor wir gleich unseren üblichen Check-in starten, erzähle ich einfach mal, Roman, wo sich unsere Wege irgendwann gekreuzt haben und wie es jetzt auch kommt, dass du heute in der Folge dabei bist. Es war in Südafrika auf der Safari, wo du das erste Mal auch so ein bisschen von Woltfang erzählt hast und da wart ihr gefühlt zumindest noch in den Kinderschuhen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, was sich seitdem alles getan hat und ich habe es ja dank der sozialen Medien auch verfolgen können, ja, ganz schön spannend und umso größer die Vorfreude heute auf unser Gespräch. Aber bevor wir zu sehr in die Inhalte schon abdriften, starten wir mit unserem ganz klassischen Wie geht's? Und danach darfst du ein bisschen was zu dir erzählen. Wer bist du, was machst du und warum glaubst du, bist du heute hier?
Sehr gerne, Anna. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie geht's? Ich würde sagen, gut, Karneval steht vor der Tür, von daher geht's nach Köln bald, habe ich Lust drauf und nach einer etwas anstrengenderen Arbeitswoche habe ich dann ein bisschen Freizeit. Von daher freue ich mich jetzt aufs Wochenende am Freitag. Genau, zu mir, ganz grob, ich bin Roman, einer der Gründer und Geschäftsführer von Woltfang, wie du ja gerade gesagt hast, hat sich Woltfang mehr oder weniger vor 5 Jahren gegründet. Das waren zwei Kollegen, die ich seit dem ersten Semester kenne und ich, die gesagt haben, wir wollen uns selbstständig machen, haben dann gesagt, aus der Universität heraus, wir gründen ein Unternehmen, was mit Nachhaltigkeit, da kommen wir ja gleich noch ein bisschen genauer drauf und dann habe ich quasi nach dem Maschinenbaustudium direkt Woltfang mit Afshin und David gegründet. Und das hat sich dann relativ stark entwickelt, das Unternehmen. Und wir sind mittlerweile über 100 Mitarbeitende hier in Aachen.
Danke dir, Roman. Ich muss natürlich einfach noch mal kurz den Ball rüberwerfen, Anna, zu dir. Wie geht's denn dir? Du sitzt auch in ganz ungewohnter Umgebung heute.
Ja, ich sitze wirklich in ganz ungewohnter Umgebung. Und wenn ich jetzt höre Kölner Karneval, da blutet mein Herz natürlich auch. Denn eigentlich wäre auch ich um diese Jahreszeit in Köln und auf dem Karneval unterwegs, habe aber dieses Jahr recht spontan getauscht mit der Skipiste und komme also frisch von, ja, verschneiten Hängen. Von daher, mir geht es sehr gut. Ich bin so, kennt ihr dieses Post-Skifahr-müde? Also eine gute körperliche Entspanntheit, die sich da gerade breit macht, gemischt mit, ich hatte es ja schon gesagt, der Vorfreude auf den Podcast. Also von daher, ich grüße heute aus Österreich und freue mich auf die Folge.
Ach, entspannt. Da ist man aus Aachen natürlich ein bisschen neidisch.
Ja, ich habe heute auch schon gesagt, also wenn man dieses Bergpanorama einfach nehmen könnte, so, ne, schöner Ausschnitt und dann 1:1 verpflanzen nach Aachen, nach Heidelberg und sogar nach Hamburg, dann würde uns, glaube ich, allen das Herz ein bisschen aufgehen. Oder Frank? Mal so nach Hamburg gefragt.
Na, so ein bisschen Berg wäre schon ganz schick. Also da bin ich bei, die Nummer mit dem Karneval oder, also wir nennen das ja hier eher Fasching, jetzt werde ich gleich wieder geschlagen. Ich bin gestern durch Köln durchgefahren und ich war kurz, also ich kriege sowas ja immer nicht so richtig mit. Und als dann die ganzen Piloten ausstiegen und ich da draußen dann noch mehr von diesen Menschen sah, dachte ich, ach richtig, da war was. Also so viel zu meiner Karnevalsaffinität. Also ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich durchgefahren bin, nicht ausgestiegen bin und dann in dieses sichere Norddeutschland hochgefahren bin, wobei mir tatsächlich aber die Woche noch so ein bisschen nachgeht, nachhängt, einfach viel unterwegs gewesen. Und ich merke heute, so, ich bin irgendwie noch so ein bisschen brain dead von diesen ganzen komischen Themen. Und ehrlicherweise, Anna, auch so viel noch mal ganz kurz auf unsere letzte Folge. Berlin hat sich nicht gemeldet bis heute. Bei dir?
Nee, also ich habe zwar sämtliche Mailboxen und Inboxen und sonstiges abgehört und abgefragt, aber bisher, aber die sind noch beschäftigt, weißt du, die sondieren jetzt erstmal und dann melden sie sich.
Schauen wir mal.
So die
Komm, bevor
Hoffnung.
wir uns an der Stelle wieder reinquatschen, Roman, ich habe eben so ein bisschen zugehört, Unternehmen gegründet, Voidfun gegründet. Ich habe so Sätze ja, gelesen im Vorwege. Da spielt ein Wohnmobil eine Rolle, da spielte irgendwie ein Studium eine Rolle, da spielten Freunde eine Rolle und jetzt gibt es Voidfun. Magst du uns mal so ein bisschen auf diese Voidfun-Reise einfach mal mitnehmen? Wie ist dieses Unternehmen? Du hast eben zwei Sätze schon dazu gesagt, aber dieses Wohnmobil hast du noch nicht mit eingebaut.
Ja, klar, sehr gerne. Genau, die Idee dazu, zu Voidfun, ist nämlich schon nicht vor 5 Jahren, sondern eher vor 10 Jahren entstanden, Pi mal Daumen. Da war nämlich die Anfangszeit, als wir in Aachen angefangen haben zu studieren. Und im zweiten Semester haben sich ein paar Kommilitonen und ich uns gedacht, wir haben keine Lust mehr auf das Studium. Wir sind schon wieder durch zwei, drei Klausuren gefallen. Wir müssen mal weg. Und haben daraufhin gesagt, wir wollen uns ein Wohnmobil kaufen. Und hatten dann damals mit, ja, ich glaube, es waren sieben insgesamt, mit sieben Leuten gesagt, wir holen uns so ein Wohnmobil aus den 80er Jahren. Das ist so ein Fiat Ducato, die man auf der Straße sieht und sich so denkt, okay, ein Wunder, dass das Ding noch fährt. Das haben wir gekauft, haben dann gesagt, wir wollen aber das Ganze mit Strom ausstatten, haben uns dann eine PV-Anlage auf das Dach gebaut und hatten es vor allem für Festivals und für sowas in der Richtung benutzt und haben da gemerkt, okay, aber da haben wir ein Problem, dass die Energie von der PV-Anlage nicht ausreicht. Und wir haben nach einer größeren Batterie geguckt, die quasi über mehrere Tage hinweg den Camper mit Strom versorgt. Also gemacht, getan. Wir haben bei eBay Kleinanzeigen geguckt, wo wir damals gefühlt alles gekauft haben. Also haben wir da geguckt, was es für Batterien gibt und haben gesehen, okay, es gibt extrem viele günstige Batteriemodule von Elektrofahrzeugbatterien. Also beispielsweise vom Tesla Model S oder vom BMW i3 gibt es Batterien auf eBay Kleinanzeigen. Und da haben wir uns gefragt, ja, okay, wieso ist das so? Sind ein bisschen in das Thema eingetaucht und haben gemerkt, es gibt eigentlich noch keine wirkliche Strategie zur Entsorgung der gesamten Batterien. Und das war quasi ein initialer Gedankengang. Dann haben wir das Studium, sage ich mal, durchgezogen, mehr schlecht als recht, und haben dann nach dem Studium, nachdem wir Praktikum beim Daimler gemacht haben und bei verschiedenen Maschinenbauunternehmen, gemerkt, okay, so ein ganz normaler Job, das ist erstmal nichts für mich und auch nichts für meine beiden Mitgründer. Und drei von diesen sieben Leuten, die das Wohnmobil gekauft haben, haben gesagt, okay, wir machen uns selbstständig und haben dann unsere Masterarbeiten in die Richtung geschrieben und haben quasi direkt aus der Uni heraus dann Voidfun gegründet, sodass ich quasi noch nie so richtig gearbeitet habe, sondern direkt eingestiegen bin und dann zu dritt am Anfang dann hier alle möglichen Startup-Programme und Möglichkeiten der RWTH Aachen genutzt, weil das natürlich hier ein ganz gutes Umfeld ist, wo man dann reinkommt und dann das Ganze gegründet, am Anfang noch sehr etwas langsamer, sage ich mal, aber dann hat das Ganze an Fahrt gewonnen, als man dann die ersten Kunden hatte, den ersten Investor an Bord geholt hatte und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und heutzutage, hatte ich ja gerade eben schon kurz erwähnt, jetzt mit 100 Mitarbeitenden und hier eine Produktion in Aachen, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Und
Wahnsinn. Ja,
Genau, und genau, vielleicht noch generell, was wir jetzt machen, ist quasi, dass wir gesagt haben, okay, wir benutzen diese Elektrofahrzeugbatterien und bauen daraus Batteriespeichersysteme für Gewerbetreibende. Das bedeutet, dass wir quasi für eine Aldi-Filiale liefern wir die Batterie, wir liefern dazu noch ein Energiemanagementsystem und statten dann diese Filiale mit einem Batteriespeicher aus Elektrofahrzeugbatterien aus. Haben mit der Zeit gemerkt, dass es immer weniger gebrauchte Elektrofahrzeugbatterien gibt. Das bedeutet, wir benutzen heutzutage fast ausschließlich Batterien von der Überschusskapazität. Bedeutet, Automobilhersteller haben zu viele Batterien gekauft damals, und die sind jetzt übrig. Und das heißt, wir benutzen neuwertige Batterien für diese Gewerbespeicher. Und das kann man perfekt mit einer PV-Anlage kombinieren, dass quasi dann tagsüber, wenn man zu viel Anlagenstrom hat, wird das Ganze für umsonst eingespeichert. Und dann kann man nachts seinen Betrieb, wie beispielsweise eine Aldi-Filiale, damit versorgen. Dazu kann man meistens noch, haben wir ein paar Ladesäulen, die wir mit anbieten und dann als Gesamtkonzept das Ganze dem Kunden anbieten.
Dank dir. Und das klingt nach einer richtig guten Strategie. Und du beschreibst einfach auch gerade ein Unternehmen. Und trotzdem bleibe ich an diesem einen Satz hängen. Also ehrlicherweise einer meiner Lieblingssätze, weil ich könnte genauso sagen. Und eigentlich habe ich noch nie gearbeitet.
Ja, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Also wenn man das vergleicht mit einem normalen Job, wenn man so sein eigenes Ding aufbaut und dementsprechend da einfach so viel Energie hat und jeden Tag Bock hat, das ganze Thema weiterzubringen, fühlt sich's nicht an wie Arbeit. Ist zwar viel Energie, die man reinsteckt, aber ich glaube, das kennt ihr beide mit Sicherheit ja auch, ist das da tatsächlich ja anders, bisschen anders zu bewerten.
Auf jeden Fall. Was ich total spannend finde, weil du vorhin gesagt hast, naja, wir waren eben damals noch sieben mit dem Wohnmobil, inzwischen seid ihr zu dritt auch in der Geschäftsführung. Wenn man so als Freunde zusammensitzt, und ich glaube, diese Situation kennen wir alle schon mal, dass man denkt, oh, jetzt so diese eine Idee und würden wir mal machen und hätten wir sie mal und dann wäre unser Leben vielleicht ganz anders oder wir könnten es ganz anders gestalten. Bei euch gab es nicht nur diese Situation und diese Idee, sondern ihr habt es tatsächlich gemacht. Wenn du auf euch und gerade so diesen Faktor Freundschaft schaust in all der Geschichte, die ihr jetzt schon miteinander gemacht habt, was hat sich für dich verändert? Was ist gleich geblieben?
Ja, also vielleicht auf den ersten Teil. Man hat eine Idee, man kommt dazu und setzt die gemeinsam um. Das ist, glaube ich, ein riesiges Feld, wo viele, genau wie du sagst, die Idee haben, aber dann im Startup-Jargon heißt das Execution, also quasi dann einfach nicht executen und einfach das Ganze nicht machen. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo man sagen muss, und das hat sich auch bei mir verändert als Mindset. Es sind extrem viele Sachen möglich. Also wenn man sagt, okay, die Idee gibt es vielleicht schon, vielleicht gibt es jemanden, der das schon sogar schon zu einer Geschäftsidee ge gewandelt hat. Ja, mit Sicherheit, aber es kommt darauf an, wie du es umsetzt, was du damit machst und quasi dann einfach, dass du Traction bekommst und dass du executest. Das ist eine der Hauptthemen, wo ich gemerkt habe, bei vielen stirbt die Idee im Kopf, aber man hat dann nicht die Energie, das Ganze voranzutreiben. Ist natürlich bei uns in der Lebenssituation damals extrem gut gewesen, dass man aus dem Studium heraus keine Verantwortlichkeiten hat. Man hatte tatsächlich dann einfach gesagt, wir versuchen das Ganze. Wir hatten dann auch noch eine kleine Förderung auf NRW-Gründerstipendium. Das hilft dann in der ersten Zeit dabei. Aber das war so eine typische Situation. Wir saßen zusammen und haben gesagt, okay, das könnte man ausprobieren. Recherche gesehen, okay, da ist ein Markt, es gibt, der Markt ist noch nicht besetzt und dann haben wir das Ganze dementsprechend umgesetzt. Das heißt, das würde ich als eine Sache sehen, was ich gelernt habe, dass vieles daran hängt, dass man einfach Sachen macht. Einfach umsetzen, let's go und dann ist sehr vieles möglich, wo man vielleicht denkt, okay, das ist sehr, sehr schwierig oder vielleicht nicht umsetzbar. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Das zweite ist, wie du gesagt hast, Freundschaft und das Ganze quasi mit Kollegen zusammen aufzubauen. Haben wir häufig gehört, dass man da vorsichtig sein muss. Kann ich mir gut vorstellen, dass das manchmal auch schwierig und knifflig wird. Bei uns, muss ich sagen, war es das absolut die richtige Entscheidung gewesen. Also, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde das Ganze alleine machen, wäre extrem viel mehr Verantwortung, extrem viel mehr Stress. Ich weiß ganz genau, wenn irgendwas ist, ich kann mich auf meine beiden Kollegen verlassen. Wenn irgendwie eine Präsentation ist und man sich nicht fit fühlt, wie auch immer, man weiß, der andere springt ein. Bei allen Themen ist diese Verantwortung einfach auf drei Schultern getragen. Und das macht die ganze Thematik deutlich, deutlich entspannter. Und zusätzlich muss man vielleicht sagen, ist das so, dass wir als Dreiergespann auch noch in der gleichen WG wohnen. Also wir haben quasi das Studium zusammen gemacht und jetzt immer noch haben wir hier quasi ein Haus in Aachen gemietet und wohnen noch zusammen. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Verhältnis, aber es läuft dementsprechend da extrem gut. Also wir drei sind noch die, oder was heißt noch, aber wir drei sind die Geschäftsführer und haben dementsprechend da die gesamte Entscheidungsgewalt und können da immer sehr gut miteinander diskutieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Punkt, der extrem wichtig ist, dass man genau weiß, wie weit man mit jemand anderen gehen kann. Also wir diskutieren sehr, sehr aggressiv, würde ich sagen. Also wir hatten schon ein paar Mitarbeitende, die reinkamen und sich gedacht haben, okay, jetzt morgen ist Wolfgang aufgelöst, gefühlt. Aber wir wissen ganz genau, wie können wir diskutieren, sachlich zu diskutieren und wann wird es vielleicht bisschen persönlich und da wissen wir ganz genau, wo da die Grenze vom anderen sind und wissen da, okay, bis zu dem Step kann man diskutieren und da sollte man vielleicht nicht weiter diskutieren, aber natürlich trotzdem sehr emotional diskutieren. Ich glaube, das war immer so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass wir da diesen Mittelweg sehr, sehr gut gefunden haben.
Roman, wenn ich da zuhöre, also mega cool, also auch dieser Satz, wir wohnen heute immer noch zusammen. Habt ihr irgendwann mal darüber gesprochen, also wie das wohl sein wird, Freunde zu sein, zusammen zu gründen, irgendwann zu merken, boah, das wird jetzt richtig ernst, wir machen jetzt ernst mit Gründung und da entsteht was. Habt ihr da mal ja, so eine Besprechbarkeit reingebracht, also haben wir eine Gefahr, dass sich was verändert? Gab es so Momente, wo du heute sagen würdest, so, ja, da haben wir darüber gesprochen, da haben wir möglicherweise auch noch mal Sorgen geteilt, dass das was mit Freundschaft machen könnte? Oder wie retten wir Geschäftsbeziehung und Freundschaftsbeziehung? Also es ist so ein bisschen diese Vermischung da drin.
Ja, klar. Also definitiv, das Ganze wird auch thematisiert. Es hat angefangen damals, als wir nach dem Studium waren wir in der gleichen WG und hatten dann aber kurzzeitig überlegt, nach Berlin für das Startup zu ziehen, was wir glücklicherweise nicht gemacht haben, weil der Standort Aachen hier absolut mit Abstand die richtige Wahl war. Aber da war zum Beispiel das Thema, sollen wir in Berlin in die gleiche WG ziehen, wo ich gesagt habe, nee, also wirklich, wenn wir zusammen arbeiten und dann noch in der gleichen WG wohnen, hatte ich offen kommuniziert, kann ich mir eigentlich schwierig vorstellen, beziehungsweise ist da dann nochmal größeres Konfliktpotenzial. Hat sich dann anders entwickelt, dass wir nicht nach Berlin gezogen sind, jetzt in der gleichen WG wohnen geblieben sind, sage ich mal, und alles sehr, sehr gut gelaufen. Aber das sind so Themen, klar, da diskutiert man drüber. Wir haben auch überlegt, einfach noch einen Coach mit reinzuholen bei uns, dass man einfach auch da nochmal einen externen Blick drauf bekommt auf manche Themen, weil man natürlich da in seinem Alltagstrott gefangen ist. Man hat da seine normalen Weeklies, man hat die Sitzungen und vielleicht sind da ein paar Themen, die einen an dem anderen reizen, die man gar nicht selber so mitbekommt, wo man dann sagt, okay, da staut sich irgendwie was auf. Das versuchen wir schon und wir versuchen das komplett einmal alles immer offen zu kommunizieren, haben da auch immer mal wieder, sage ich mal, jetzt sehr geschäftlich ausgedrückt, aber Feedbackrunden, wo wir sagen, okay, was nervt sich an dem einen, was nervt dich an dem anderen und sind da, würde ich sagen, brutal offen, dass wir da alles immer auf den Tisch bringen und auch die Sachen, die vielleicht irgendwo ein bisschen kritisch sind, auf den Tisch bringen und sagen, hey, da muss drüber gesprochen werden. Von daher ist das da ziemlich, das ist, glaube ich, ein Hauptthema, diese Offenheit, wie man da kommuniziert. Und dass wir quasi dazu dritt sind, hilft tatsächlich auch, weil wir da immer sehr demokratisch agieren und meistens da dann zu einer guten Lösung finden können, weil es nie zwei gegen zwei gibt, sondern es ist immer zwei gegen eins und hat halt die Meinung mit den zwei Leuten recht. Muss man natürlich aufpassen, auch wieder da, dass es einfach dass es nicht um das Persönliche geht, sondern man da quasi um die Sache diskutiert und das gelingt ja ganz gut.
Habt ihr auch, also als du vorhin erzählt hast und wir sind jetzt auch noch in der WG immer noch zusammen, schoss mir sofort die Frage durch den Kopf und ich stelle sie dir jetzt auch sehr gerne. Hat Voltfang dann auch mal Pause? Also wenn ihr von Büro zu, ne, Heim in die WG wechselt, geht es da gerade nahtlos weiter? Oder kommen da noch mal Themen? Oder sagt ihr wirklich, nee, uns ist auch wichtig, da einen Cut zu machen, weil wir eben so eng die Vernetzung haben?
Ja, absolut berechtigte Frage. Ja, tatsächlich haben wir bei uns in der WG die Regel, dass wir nicht über Voltfang reden, was auch meistens gut funktioniert. Also natürlich nicht immer, wenn es irgendwie mal irgendwo am Brennen ist oder so, dann müssen wir da noch drüber diskutieren zu dem Nachteil unserer Mitbewohner. Aber an sich ist da die Regel, dass wir da nicht über Voltfang reden, und das halten wir meistens auch ganz gut ein. Also wir haben auch noch ein Privatleben, was sich nicht um Voltfang dreht.
Das ist ja auch richtig und wichtig
Exakt, genau, richtig.
für den Ausgleich. Ich schieße direkt mal die nächste Frage hinterher. Und zwar hast du ja auch erzählt, als ihr gestartet habt oder von dem Moment, an dem ihr gestartet habt, bis heute, habt ihr um die 100 Mitarbeitende aktuell, richtig?
Exakt, genau.
Wie lebt es sich für dich, wie lebt es sich für euch drei mit dieser Verantwortung für 100 andere Menschen, die mit euch und für euch arbeiten?
Ja, verändert sich natürlich mit der Zeit. In der Anfangszeit waren es hauptsächlich Werkstudenten und Praktikanten. Ich sag mal so, da hat man jetzt noch nicht so dieses Gefühl von, okay, ich habe hier eine extrem große Verantwortung, wenn man genau weiß, okay, wenn der Werkstudent ist eigentlich das gleiche Level wie wir, wenn das nichts wird, dann sucht er sich da einen neuen Job. Das kommt dann natürlich, wenn das erste Mal Leute nach Aachen ziehen und sagen, okay, ich ziehe für den Job um, oder Kinder haben. Oder beides. Und das ist natürlich dann eine Verantwortung, wo man merkt, okay, das war, haben wir auch bei der ersten Person, die dann nach Aachen gezogen ist mit Familie, auch länger diskutiert haben, gemerkt, okay, das ist jetzt echt nochmal ein anderer Step, wenn die Kinder umgeschult werden, wenn sich da man bewegt, leben, sage ich mal. Und da hat man natürlich dann dementsprechend da auch die Verantwortung. Und da gehen wir auch offen mit um, und muss man natürlich dann auch das Risikoprofil ein bisschen anpassen, sage ich mal. Das ist generell bei einer Entwicklung vom Startup so, dass man natürlich am Anfang noch mehr Risiko gehen kann. Man hat weniger zu verlieren. Man kann sagen, okay, man setzt alles auf eine Karte. Und das funktioniert auch am Anfang quasi, ist das meiner Meinung nach auch gut vertretbar. Das ist aber tatsächlich mittlerweile nicht mehr der Fall. Und mittlerweile würden wir nicht mehr sagen, okay, wir setzen ja alles auf eine Karte A oder Karte B, sondern man hat eine ganz andere Risikoabwägung, dass man sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, haben wir noch den Plan B, noch den Plan C, und versucht das dementsprechend alles so aufzubauen. Von daher, ja, es verändert sich, es ist deutlich mehr Verantwortung, die da kommt, und die wird sich, ist auch in Handlungs, ist in Handlungen spiegelt sich das wieder. Nichtsdestotrotz ist es da auch, dass die Verantwortung dementsprechend auf drei Schultern sich weniger anfühlt, und man weiß, okay, man hat die Entscheidungen immer mit drei Leuten, man weiß, okay, man ist jetzt nicht, alles hängt an einem. Das macht das, glaube ich, ein bisschen einfacher von der Psyche her. Aber ja, generell merkt man das schon. Man wächst aber auch relativ schnell rein, muss ich sagen. Also es ist, wenn man sich das, wenn ich mir das vor 4 Jahren vorgestellt hätte, dass man jetzt ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden hat, würde ich sagen, ja, okay, das ist jetzt, das verändert einen komplett, aber im Prinzip ist es natürlich, ist es von der Persönlichkeit und so alles immer noch gefühlt wie am Anfang so ein bisschen.
Ich muss da einmal reinfragen, Roman, was ist denn Voltfang heute für dich? Ist das immer noch ein Startup oder hat es sich verändert?
Ich muss sagen, es hat sich über die Zeit verändert. Es sind da so ein paar kritische Punkte, wo man sagt, okay, verändert sich nochmal wirklich was. Das war die erste Festanstellung von einer Person, wo man gesagt hat, ach krass, jetzt hat man irgendwie da die Verantwortung, und Voltfang entwickelt sich da dementsprechend weiter. Und jetzt die letzte Verantwortung sitzt hier gerade bei uns in den neuen Büros, und das ist quasi von einer, sage ich mal, etwas improvisierten Halle, wo wir produziert haben. Das war ein ehemaliges Verkaufshaus für Gartenmöbel und Gartenhäusern. Ist es jetzt in einen sogenannten Technologiepark sind wir umgezogen, mit 5000 Quadratmeter, mit eigenen Büros, oder davor hatten wir auch eigene Büros, aber deutlich professionellere Büros. Und das ist jetzt auch nochmal ein deutlicher Step. Deshalb würde ich sagen, davor hätte ich uns als Startup bezeichnet, aber das hat sich dementsprechend gewandelt, und mittlerweile sind wir ein Unternehmen, ein junges Unternehmen, aber kein Startup mehr. Das merkt man auch tatsächlich, wenn man mit anderen Leuten spricht, wenn man da auch anders, wenn man andere Leute auch in dem als Mitarbeitende bekommt tatsächlich. Also das war früher, waren Leute mit irgendwie 7, 8 oder noch mehr Erfahrung, 15 Jahren Erfahrung, wären nicht zu Wolfgang gekommen, weil die halt einfach da gesagt hätten, okay, das ist ein Startup, da will ich nicht unbedingt hin. Und heutzutage ist das eigentlich fast kein Diskussionsgrund mehr, zu sagen, okay, du kommst nicht, weil wir ein zu kleines Unternehmen sind, weil wir mittlerweile da angekommen sind, dass wir absolut vergleichbar mit anderen Unternehmen sind. Und da dementsprechend ändert sich da die Außenwahrnehmung von Voltfang auch extrem. Und auch viele interne Prozesse, die natürlich da angepasst werden. Also fängt an mit irgendwelchen Sicherheitsthemen, dass Sicherheitsschuhe getragen werden müssen und sowas, wo wir vor 3 Jahren vielleicht noch gesagt hätten, hey, das ist muss jetzt nicht unbedingt sein. Heutzutage ist das alles auf einem anderen Level.
Und diese andere Level, den finde ich total spannend. Also nochmal diese Story. Also drei Menschen oder aus 7 Menschen werden drei. Sie gründen hohe Geschwindigkeit, Start-up, gucken, diskutieren, entwickeln. Und dann hast du gesagt, erste Festanstellung. Und Menschen ziehen für dich oder für das Unternehmen nach Aachen so, und es kriegt Strukturen. Es ist ein, du sagst, es ist jetzt ein junges Unternehmen. Und jetzt gucke ich mal aus meiner Brille, die ja auch durchaus sowas begleitet, also den Übergang von Start-up zu jungen Unternehmen. Also ich benutze mal das Beispiel, und plötzlich müssen Sicherheitsschuhe sein. Das heißt also, du, ne, also da kommt dieser Aspekt Sicherheit rein. Wie erlebten ihr das? Wie seid ihr über diese Hürden weggekommen mit eurer Freundschaft, die da besteht? Ich denke, es sind andere Rollen entstanden. Aber wie lebt sich das? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das natürliche Prozesse sind, sondern diese Prozesse müssen aus meiner Sicht geplant werden. Und das verändert häufig einen Start-up-Gedanken. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, absolut. Also das ist genau das Thema, was du angesprochen hast. Das Thema Struktur ist natürlich ein Riesenthema, wenn man sagt, man ist 7 Leute, man ist 10 Leute, dann schafft man es noch ohne jegliche Struktur. Dann kommt man irgendwann in eine Größe rein. Bei uns war das tatsächlich mit circa 30, 40 Leuten. Das ist auch in gefühlt jedem Managementbuch. Ab der Größe brauchst du Strukturen. Wir waren gerade in der Finanzierungsphase zu der Zeit, waren deshalb sehr viel auch unterwegs und extern eingespannt. Und dann merkt man schon, dass es knirscht an der einen oder anderen Stelle. Das war eine Phase, wo man gemerkt hat, okay, die Mitarbeitenden fordern Strukturen ein, die wir zu der Zeit da aus Kapazitätsgründen nicht so liefern konnten. Und da dementsprechend auch gemerkt haben, okay, da müssen wir reinwachsen und haben die dann auch aufgestellt. Die sind bis jetzt auch immer noch die ähnlichen Strukturen, dass man gesagt, okay, so baut man das Ganze natürlich dann nicht für das nächsten 3 Monate auf, sondern für die nächsten 2 Jahre, sage ich mal, dass man da reinwachsen kann in die Strukturen. Aber genau das sind so Themen und das ist auch einer der Fokusthemen von dem Management oder von uns gerade. Dieses wir nennen es bei uns, wir machen OKR-System, das nennt sich Objective Key Results. Das heißt, man hat als Unternehmen ein paar Ziele, die man verfolgt. Und es sind drei Hauptziele, die wir mit Voltfang verfolgen, die auch hier gefühlt auf jedem Plakat stehen. Und eins davon ist No Bullshit Tasks. Und das ist erstmal relativ, relativ simpel ausgedrückt, aber genau das ist der Fokus von jeder Person auf seine Arbeitsthemen. Wir haben, das merkt man mit der Größe, viele Themen, die dann irgendwo doppelt gemacht werden und dann bekommt der eine das andere nicht mit. Und was eine sehr positive Eigenschaft ist bei uns, bei fast allen Mitarbeitenden, wir sind alle in die Richtung Macher, wir kommen. Wir gehen raus, wir haben Bock, das Problem zu lösen. Hat aber auch seine Nachteile, weil man sich sehr schnell auch in irgendwas reinziehen lässt, was jetzt nicht vielleicht die Aufgabe für den Tag ist, sondern dann macht man irgendeine andere Sache. Und genau das predigen wir quasi jeden Tag. Fokus, Fokus, Fokus auf die OKRs, auf die Ziele, die du hast, damit die dementsprechend auch befolgt oder was heißt befolgt werden können, damit die erreicht werden können. Und deshalb ist ja das eine Hauptziel der drei Ziele von Voltfang dieses Jahr ist No Bullshit. Tasks. Das hat erstmal nichts damit zu tun, was wir operativ machen, welche Batteriespeicher wir ausliefern, was wir verkaufen, wie wir die produzieren, sondern wirklich nur, dass wir diese Struktur, die wir aufgebaut haben, dieses System, was wir hier haben, dementsprechend auch umsetzen. Deshalb ist es ein absolut valider Punkt. Da ändert sich ganz viel von früher, wo wir eher andersrum gedacht haben, sondern hey, da muss man irgendwie schneller werden. Aber mittlerweile haben wir eine extrem geile Geschwindigkeit. Und wir müssen nur genau diese Sachen fokussieren. Also in der Richtung No Bullshit Task war die andere Sache, war Lasersharp, hatten wir überlegt. Das war das andere Wort, was wir dafür benutzen wollten, hat sich No Bullshit Tasks durchgesetzt. Aber genau das sind die Themen. Wir müssen alles streamline, und das ist natürlich die Aufgabe von David Afshin und mir, und auch von dem restlichen Management, dass wir diese ganze Energie, die Voltfang hat und die Leute haben, wir haben einen Altersdurchschnitt von circa 30 Jahren, das heißt sehr viele junge Leute, die mit uns zusammenarbeiten, und da ist es nochmal wichtiger, dass man das alles streamlined und auf das gleiche Ziel hinweg ausrichtet. Und das müssen wir natürlich versuchen reinzupressen, sage ich mal.
Hat natürlich den Vorteil, also auch da sprechen wir aus der Erfahrung, Frank und ich, sowas braucht A Zeit natürlich, die du dir für solche Prozesse und ja auch Haltungen, die damit ja verbunden sind, auch nimmst und eine gewisse Penetranz vielleicht auch, wie du sagst, naja, da muss man dann halt immer wieder darauf hinweisen und darf man darauf hinweisen. Wir nennen das ganz häufig oder fassen das zusammen als Prinzipien der Zusammenarbeit. Und das hast du ja gerade auch gesagt. Also wir brauchen wirklich was, das steht dann vielleicht mal auf jedem Plakat oder wird in jedem Einstellungsgespräch mal kurz runtergebetet, in Anführungszeichen, weil der Vorteil, die Leute wissen dann auch, woran sie sind. Also daran könnt ihr euch ja auch intern messen, aber jeder, der neu dazukommt, weiß eben auch, was sind denn eure Prinzipien, was ist euch wichtig, hinter welcher Haltung steht ihr, welche Werte sind damit verbunden. Und dann kann ich ja auch immer für mich entscheiden, ist es was, wo ich mich selbst auch sehe und woran ich mich messen kann und möchte. Oder sage ich, nee, das ist, also die ticken offensichtlich nicht so wie ich, dann ist es für mich auch nicht die richtige Kultur und das richtige Unternehmen. Also ganz viele Vorteile, die damit verbunden sind, im Etablieren natürlich auch erstmal herausfordernd, ganz klar.
Exakt, genau in die gleiche Kerbe schlägt auch die Vision und Mission bei uns, die auch an vielen Stellen hängt, wo wir genau das halt sehr einfach, früher hatten wir das oft verkompliziert, muss ich sagen, aber das ist genau die Thematik No Bullshit Tasks trifft es, glaube ich, ganz gut, dass wir es versuchen, so einfach wie möglich, weil anders wissen es vielleicht 40% von Voltfang und jetzt wissen es 100% von Voltfang. Ja, vielleicht nicht 100%, vielleicht weiß es eine Person nicht, aber nahezu 100%.
Das Jahr hat ja auch noch ein paar Tage. Wir unterhalten uns im Dezember nochmal.
Exakt richtig.
Ich würde noch einmal sagen, wir müssen langsam aus so einem Bogen spannen. Es hat Potenzial, sich ehrlicherweise auch zu verquatschen, weil ich habe noch so viele Fragen, ehrlicherweise, weil ich total neugierig bin, auch darauf einzugehen, was du so sagst. Ich würde aber gerne die letzte Frage von meiner Seite einmal reichen. Dieser Rollenwechsel, den ich natürlich auch bei euch dreien noch mal ganz, ganz deutlich jetzt bei dir rausgehört habe. Du hast auch das Wort gesagt, so jetzt sind wir Management und wir schaffen diese Strukturen und wir schaffen diesen Rahmen. Wie ist denn dieser Rollenwandel von euch? Also, und vielleicht habe ich aber auch ein falsches Bild mitgenommen, aber meine Grundidee, wenn ich dir zugehört habe, ist, ihr habt am Anfang die Idee gehabt und habt es wahrscheinlich auch technisch getüftelt, weil das scheint mir das gewesen zu sein, was ihr damals studiert habt. Und jetzt seid ihr aber Management von einem solchen Unternehmen. Das heißt, es werden plötzlich ganz andere Skills gefordert, die ihr, ja, wo kommen sie her? Also du hast zwischendurch gesagt, in jedem Managementbuch kann man nachlesen. Also habt ihr viele Bücher gelesen? Wie ist das passiert? Weil ganz viele Sachen, die du sagst, Vision, Mission, OKRs, also das ist so, ja, anders ist unser Handwerkszeug. Und nicht, dass ich jetzt sage, ich traue es dir nicht zu, sondern ganz im Gegenteil, du erzählst ganz entspannt davon, aber wo kommt es her? Hattet ihr Beratung unterwegs? Habt ihr gesagt, irgendwie, nee, das müssen wir uns jetzt selbst beibringen? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also auf der einen Seite wächst man natürlich generell in die Aufgaben mit rein, aber unser normales Vorgehen bei den meisten größeren Herausforderungen ist, dass wir uns erstmal irgendwo belesen, dass man sagt, okay, man liest ein Buch beispielsweise, das Anfangsbuch, was wir gelesen haben, The Great CEO Within, ist ein Buch, wo ich sehr viel von mitgenommen hat, wo man genau diese Management-Themen abgedeckt hat. Und dann halt quasi, das ist der Unterschied zum Studium und das macht es auch so interessant, kann man die Sachen halt direkt anwenden, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Problem, ich lese mich hier ein, und habe dann direkt, kann ich eins zu eins die Sachen quasi zitieren aus dem Buch und kann hier das Ganze anwenden auf meine Thematik. Und das macht es so interessant. Generell ist vielleicht nochmal zur Anfangsthematik, vor allem in der Anfangsphase, wie du gesagt hast, wir haben Maschinenbau studiert, wir haben dementsprechend die Batteriespeicher selber entwickelt, selber aufgebaut, selber ins Feld gebracht. Und dann am Anfang auch natürlich viele Freunde und viele Kollegen mitgehabt in der bei Voltfang. Das war natürlich auch Konfliktpotenzial, wo man dann merkt, okay, irgendwann kann man nicht mehr jeden mit ins Management holen, sondern ein paar Leute kommen dann vielleicht nicht mit ins Management, ein paar Leute können einfach die Geschwindigkeit so nicht gehen. Das ist natürlich extrem konfliktbehaftet, wo wir auch gemerkt haben, dass es da an der einen oder anderen Seite knirscht, wo man dann Entscheidungen treffen muss, die dann ein bisschen unbequemer sind. Aber dann, genau wie du sagst, okay, wie baut man dann das Unternehmen auf? Wieder uns eingelesen, extern auch Beratung reingeholt, teilweise so zum Challengen. Aber das meiste war tatsächlich über Bücher und dann quasi angewendet und dann Beratung, wo wir dann das Ganze nochmal gechallenged lassen haben, ob das auch so funktioniert und dann ein paar Fragen, die man dazu hat, ob man das jetzt richtig anwendet oder das richtig anwendet, dementsprechend dann an die externen Berater mit reingebracht. Also so eine Mischung von allem, würde ich sagen, aber viel, viel durch Wissen, was man sich aneignet.
Und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, obwohl mittlerweile ein paar Mitarbeitende von uns gar nicht mehr genau wissen, dass wir damals die Batteriespeicher selber aufgebaut haben. Da müssen wir immer noch mal schmunzeln, wenn dann irgendjemand ankommt und sagt, hey, aber ich bin jetzt hier irgendwie 4 Stunden an diesem Batteriespeicheraufbau und das irgendwie klappt alles nicht und es ist so anstrengend. Und dann denken wir so, ja, genau das Gleiche hatten wir damals auch, als wir selber noch zu den Kunden gefahren sind und dann bis 3 Uhr nachts irgendwo manchmal gehangen haben, weil irgendwie A oder B nicht funktioniert hat oder sowas in der Richtung. Also wir haben das Ganze selber auch durchlaufen, aber natürlich ändern sich die Aufgabengebiete. Und heutzutage heißt es halt Motivation, Struktur geben, viele zwischenmenschliche Themen, die man natürlich da mit drin hat. Das ist auch eine Arbeits Weise, die mir gar nicht so bewusst war, weil ich früher mir aber gedacht habe, ach ja, wenn man Management macht, dann setzt man die Person, gibt man eine Aufgabe und dann funktioniert das und alles ist super. Aber es ist ganz viel, was man da zwischenmenschlich mit betrachten muss und dann die Strukturen dementsprechend so aufbaut. Also viel in der Zeit gelernt.
Ist ganz spannend, dir zuzuhören. Und bei mir geht ehrlicherweise, bei mir gehen Bilder auf, du redest oder benutzt viel das Wort Management. Und das ist für mich eigentlich fast ein zu kleinteiliges Wort als das, was ich bei dir raushöre. Ich glaube, dass das, was ich raushöre bei euch, ganz viel Rahmengeber ist, aber auch Menschen zu befähigen, dann einfach auch sich selbst wieder einzubringen. So, und das finde ich gerade eben auch ganz spannend, diesen Mut zu haben, zu sagen, ja, wir versuchen eine gute Struktur zu haben, aber dann ist auch sich entwickeln zu lassen und nicht mehr zu sagen, so musst du das zusammenschrauben, dann wird's besser oder wie auch immer ich mir es jetzt, ne? Also einfach auch so dieses Kleinteil, die dann ja durchaus auch vielleicht zulassen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist das Thema Vertrauen auch relativ wichtig, weil das war bei uns von Anfang an sehr stark ausgebildet, dass wir anderen Leuten vertrauen. Wenn man das kann, dann kann man auch Aufgaben abgeben und kann sich dann wiederum auf andere Aufgaben konzentrieren. Also wenn man Sachen aufbaut und sagt, hier der Person vertraut man gibt das ihr erstmal. So ist es bei uns eigentlich meistens, dass wir erstmal sehr viel Themen rüberschmeißen. Wenn wir merken, okay, es funktioniert nicht, dann ziehen wir die natürlich wieder an uns. Aber es ist eher andersrum als viele andere, die sagen, okay, ich gucke erstmal, ob das funktioniert. Bei uns wird da erstmal viel, viel gegeben, viel Vertrauen, viel Vorschuss. Und dann geguckt, ob das Ganze dann auch so funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir dann natürlich wieder zurückrudern. Aber ja, wir hatten mal so einen psychologischen Test von einem Investor, den wir damals machen mussten, als die bei uns in der vorletzten Runde investiert hatten. Und da hatten wir genau dieses Thema Vertrauen und hatten da quasi von der Skala von 0 bis 10 und Afshin, David und ich, wir hatten alle 9,5 von 10 auf dieser Vertrauensskala. Und das zeigt so ein bisschen, wie wir dieses Unternehmen führen. Also ja, Rahmenbedingungen schaffen, Leute motivieren, aber dann dementsprechend da auch kein Micromanagement betreiben, sondern sagen, okay, das wird schon so funktionieren und die Leute erstmal machen lassen.
Also
Und da, ja, sag.
größter Unternehmenswert Vertrauen.
Absolut, ja.
Und da schließt sich für mich auch wieder der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, Roman. Bei uns sind alle vom Mindset her Macher und Macherinnen. Und wenn ich natürlich dieses Vertrauen geschenkt bekomme und diese Spielwiese, auf der ich mich erstmal austoben darf, in dem Wissen, die Geschäftsführung steht dahinter und pusht es sogar noch, ja, dann werde ich natürlich auch genau zu diesem Macher oder zu dieser Macherin, weil ich eben weiß, ich habe die Möglichkeit. Und das gibt euch ja auch wieder, wie du gesagt hast, die Möglichkeit und den Freiraum, dann wieder euch auf andere Themen zu konzentrieren und ja vielleicht auch strategisch in die Zukunft zu gucken, was mich zu meiner letzten Frage bringt. Gemäß unseres Titels, wenn heute schon morgen wäre, gucken wir natürlich auch immer sehr gerne mit unseren Interviewgästen ein bisschen in die Zukunft. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir würden dich in einem Jahr wieder hier hinters Mikro kriegen. Wo steht denn da Voltfang? Was passiert denn bis dahin?
Also, gerade passiert bei uns extrem viel. Wir wollen also unsere Mission, um da wieder darauf anzustoßen, zurückzukommen, heißt Decentralize the Grid by Building Sustainable Storage Systems and Making them Smart. Also wir wollen die Energiewende ermöglichen, indem wir das Netz dezentralisieren. Indem wir nachhaltige Batteriespeicher bauen und die smart machen. Das bedeutet, dass wir haben den ersten Step zwar schon sehr gut gemacht, nachhaltige Batteriespeicher bauen. In Zukunft sollen die aber immer smarter und smarter werden. Und genau da kommen wir quasi rein. Wir haben jetzt die ersten Projekte, wo wir sehr intelligente Batteriespeicher ins Feld bringen. Bedeutet sogenanntes Energy Trading. Man kauft zu günstigen Zeiten einfach den Strom an der Strombörse und verkauft den zu teuren Zeiten. Und genau das rollen wir gerade in einem großen Umfang bei uns aus, dass Kunden diese Batteriespeicher kaufen können und quasi Energy Trading machen oder Großbatteriespeichersysteme ins Feld bringen. Von daher hoffe ich, dass in einem Jahr genau das Thema standardisiert ist und wir dementsprechend da das Netz weiter und weiter dezentralisiert haben, um dann ein bisschen weiter zu gucken und zu sagen, ja, man war einfach Teil dieser Energiewende, weil das ist die Motivation, warum jeder hier arbeitet. Das ist nicht irgendwie ein Euro mehr zu verdienen, weil dann könnte man zum Daimler gehen oder zu anderen Unternehmen gehen. Nee, es geht darum, die ganze Sache weiter voranzubringen. Und das ist in unserem Feld die Energiewende. Und von daher hoffe ich, dass wir dann zurückgucken und sagen, hey, wir haben hier unseren Part zu geleistet. Und dafür sind noch ein paar Zwischensteps nötig, aber dementsprechend bin ich da positiv, dass wir das so auch dann ermöglichen werden.
Das nenne ich mal einen Ausblick.
Und vielleicht noch eine Sache zur Ergänzung, um es konkret zu machen. Unser Ziel für 2030 ist es nämlich tatsächlich, viele, die hier aus der Region Aachen, Köln kennen das, das ist das Weißweiler Kraftwerk. Da fährt man immer vorbei auch von der A4 von Aachen nach Köln. Das ist das zweitgrößte Kraftwerk Europas mit einer Gesamtleistung von 2,1 Gigawatt. Und unser Ziel ist es, bis 2030 dieses komplette Kraftwerk durch ein virtuelles Kraftwerk, also quasi durch mehrere Batteriespeicher, die wir zusammen verbinden, komplett zu ersetzen. Das heißt, bis 2030 Weißweiler ersetzen, das ist das Ziel, was wir dann in 5 Jahren haben.
Wow, und das nenne ich mal wirklich Energiewende. Wir
Exakt.
reden, Roman, wir reden vorher noch mal. Mein Gefühl ist, ich bleibe da neugierig, weil ich das einen ganz schönen Ansatz finde, da anders drauf zu gucken und einfach genau das zu tun, was uns gerade so maximal fehlt, nämlich diese Energie irgendwo zu lassen, die wir produziert haben, und sie nicht direkt in die Netze zu speisen und genau diese Diskussion mal loszuwerden, die uns da immer gerade, glaube ich, extrem bremst. Anna, wie geht's dir? Ich tue mich schwer, aber ich könnte so einen Bogen Richtung Checkout wagen.
Versuchst du dich gerade in der Abmoderation?
Ich dachte, ich.
So langsam, aber sicher. Du, mir geht's schon wie zu Beginn dieser Aufnahme ganz wunderbar. Ich bin froh und dankbar, Roman, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und ich dran geblieben bin, dich hier in den Podcast zu kriegen. Es sind so viele, da bin ich ganz bei Frank, es sind so viele Stichworte gefallen, wo ich weiß, da könnten wir noch stundenlang zusprechen. Im Sinne unserer Hörerschaft tun wir das nicht und die Einladung gilt ganz ausdrücklich und herzlich für eine Aufnahme 2.0.
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Jahren wieder und bevor wir Weißweiler ersetzt haben. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr,
War
sehr,
schön.
sehr, sehr gerne. Frank, wie ist es bei dir? Was geht dir gerade durch den Kopf?
Ja, ich bin, also du siehst mich angefixt, ich bin neugierig. Ja, es ist ein, ich ziehe ein Stück weit einfach auch gerade den Hut vor so viel, also Energie, die ich gehört habe, aber tatsächlich einfach auch so vielen Dingen, die so selbstverständlich von dir kommen, Roman, wo ich oder auch wir in unserer Rolle, also die wir ja genau diese externen Menschen sind, die versuchen, für gelingende Form von Zusammenarbeit einzutreten und sie irgendwo auch zu ermöglichen, wie lange wir normalerweise diskutieren müssen, um diese ganzen Begrifflichkeiten, die so selbstverständlich kommen, die ich, ja, also wo ich das Gefühl habe, sie leben bei euch, überhaupt zu implementieren. Und das nicht nur in etablierten Unternehmen, also nicht nur im klassischen Mittelstand, der schon ein bisschen älter ist, sondern tatsächlich auch in jungen Unternehmen, die dann einfach auf eine unglaublich schnelle Art und Weise doch verkrusten in alten Strukturen. Und all das höre ich nicht. Und das finde ich, da ziehe ich einen Hut, das finde ich bemerkenswert und das ist eine extrem coole Energie. Und ja, das ist für mich Vorbild sein, auch in neuen Formen, gelingenden Formen von Zusammenarbeit. Und das ist, ja, nötigt mir gerade echten Respekt ab. Cool. Danke, dass
Danke.
wir reden durften.
Danke euch.
Ja, dann geht's raus, ne?
Da machen wir jetzt den Sack zu.
Roman, oder letzte Botschaften von dir?
Energiewende ist das Thema, wofür wir uns alle einsetzen bei Wolfgang. Und da, weil vielleicht den Bogen zu spannen zu den politischen Entscheidungen, die ihr davor diskutiert hattet, da müssen wir, glaube ich, aber da sind ja die meisten Parteien zum Glück dafür, da müssen wir den Support geben, weil Energiewende wird leider auch ein bisschen was kosten. Das wird auch leider so kommen. Aber da müssen wir trotzdem dranbleiben, dass wir das ermöglichen. Und dann eine ökonomische und natürlich ökologische Energiewende in Deutschland dann ermöglichen. Und wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen.
Damit gehen wir
Ein
raus.
besseres Abschlusswort kann es für diese Folge nicht geben. In diesem Sinne nochmal ganz großes Dankeschön nach Aachen. Liebe Grüße nach Hamburg. Vielen Dank nach draußen an euch für immer fürs Zuhören. Und wir, ja, hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Folge und einem neuen Thema. Bleibt gespannt.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Roman.
Ciao.
Dann.
Wenn heute schon morgen wäre.